Ja, jetzt im zweiten Teil des Vortrags geht es ja vor allem darum, Mädchen und Jungen zu stärken in Familie und Gemeinde. Also das wird jetzt eher ein bisschen praktischer, wobei ich sicher nicht alle Fragen so abdecken kann, die im Raum sind. Für viele gibt's auch nicht die ganz eindeutige Antwort, aber ich versuche mein Bestes. Ich möchte zuerst mal noch auf die sogenannte Gender-Dysphorie bei Kindern eingehen, in zwei verschiedenen Kategorien. Einmal eben bei jüngeren Kindern vor der Pubertät und dann in der Jugend einsetzende Dysphorie. Dann als nächstes möchte ich da auch der Frage nachgehen, woran liegt das, dass diese Zahlen so zunehmen? Warum sind Kinder und Jugendliche so verwirrt? Und im dritten Teil, das ist dann vor allem das Praktische, wie können wir unsere Kinder und Jugendlichen unterstützen? Wie können wir sie stark machen in dieser Auseinandersetzung, in der sie ja auch stehen, in der Schule vor allem oder in ihren Sportvereinen oder in sonstigen Freundesgruppen? Ich möchte mit einem Beispiel anfangen aus England. Ein Mädchen, Kira, deren Leben, Familie war sehr dramatisch. Der Vater verließ die Familie, als sie 5 Jahre alt war. Die Mutter verfiel daraufhin der Alkoholsucht. Kira besuchte kaum noch die Schule oder wenn, dann eben immer nur unregelmäßig. Sie hatte keine Freunde, weil sie sich schämte, vor ihren Freunden die Mutter zu zeigen oder ihr Zuhause. Und dadurch war sie auch sehr vereinsamt, verfiel in Depressionen, Angstzustände und so weiter. Und die Mutter konfrontierte sie dann mit der Aussage, möchtest du vielleicht lieber ein Junge sein? Und so kam sie mit 15 Jahren in eine psychologische Behandlung. Und weil sie so fest darauf bestand, ein Junge werden zu wollen, wurde sie an die Londoner Tavistock-Klinik verwiesen. Ich weiß nicht, ob Sie von dieser Klinik schon mal gehört haben. Es ist eine der berühmtesten Gender-Kliniken, die inzwischen ihre Arbeit eigentlich hätten einstellen sollen. Ich habe aber erfahren, dass sie immer noch an bestehenden Fällen arbeiten. Ja, dort zurück zu Kira. An dieser Klinik wurde ihre Geschlechtsdysphorie diagnostiziert. Und sie selbst sagt dazu, als ich in die Klinik kam, war ich fest entschlossen, dass ich in das andere Geschlecht wechseln musste. Es war die Art von unverschämter Behauptung, die typisch für Teenager ist. Was wirklich los war, war, dass ich ein unsicheres Mädchen in einem Körper war, das elterliche Vernachlässigung erfahren hatte, mich von meinen Altersgenossen entfremdet fühlte und unter Angst und Depressionen litt. Im Alter von 17 bekam Kira Pubertätsblocker verschrieben, die praktisch verhindern sollten, dass sie sich noch hormonell weiterentwickelt in Richtung Frau. Ein Jahr später hat man ihr dann weitere Hormone verabreicht, Testosteron vor allem. Und als sie 20 Jahre alt war, entfernte man ihr beide Brüste. Rückblickend sagt sie, je älter ich wurde, umso mehr erkannte ich, dass die Geschlechtsdysphorie nur ein Ausdruck meines Elendszustandes war, nicht der eigentliche Auslöser. Ich war ein unglückliches Mädchen, das Hilfe brauchte, doch anstatt mir zu helfen, experimentierte man an mir herum. Inzwischen haben Tausende von Familien eben gegen diese Klinik geklagt, weil der Weg, diesen schädlichen, irreversiblen Transformation, diese Transformation einzugehen, eben immer wieder zu solchen Fällen geführt hat, wie bei dieser Kira, wo man gemerkt hat, das war ja eigentlich gar nicht das Problem. Das Problem lag an ganz anderer Stelle, aber man hat einfach nicht danach gefragt. Ja, wir haben es vorhin schon gehört, im Jahr 2021 haben 2598 Menschen, also nicht nur Jugendliche, auch Erwachsene, aber auch jüngere Leute, auch Kinder, geschlechtsangleichende Operationen an sich vornehmen lassen. Das ist leider jetzt die aktuellste Zahl, die ich gefunden habe. Die jüngeren Statistiken sind noch nicht verfügbar. An dieser Statistik, das ist jetzt eine aus England, da sieht man, wie das in den letzten Jahren angestiegen ist, vor allem auch bei Jugendlichen. Waren es im Jahr 2009 noch 51 Kinder, so wurden im Jahr 2022 schon 3585 gezählt. Die größte Gruppe derer, die geschlechtsangleichende Maßnahmen vornehmen lassen, sind Mädchen im Alter zwischen 12 und 17 Jahren. Ja, Geschlechtsdysphorie, den Begriff verwendet man, wenn sich Personen fremd im eigenen Körper, also im falschen Körper geboren fühlen. Bei Kindern wird diese Diagnose gestellt, wenn Vorlieben für Kleidung, Aktivitäten und Spielsachen des anderen Geschlechts vorliegen und der Zustand des Unwohlseins mindestens 6 Monate anhält. Also es kann nicht sofort, wenn mein Mädchen Fußball liebt, ja, dann davon ausgegangen werden, es hat Geschlechtsdysphorie. Ja, es muss schon eine gewisse Veränderung und ein Hang dazu deutlich sein. Und ich finde, 6 Monate ist auch noch ziemlich kurz, ehrlich gesagt. Ja, weil wenn man sieht, wie Kinder sich auch an Vorbildern orientieren dann, und da auch ganz schnell mal was ausprobieren, dann ist 6 Monate eigentlich eine viel zu kurze Zeit, um dann gleich zu sagen, das Kind wäre geschlechtsdysphorisch. Ja, schauen wir mal an, wie das ist bei den Kindern. Also wenn man ein Kind vor sich hat, das angeblich geschlechtsdysphorisch ist, dann handelt es sich um ganz gesunde Mädchen oder Jungen. Also es ist nicht irgendwas Sonstiges, Körperliches auffällig. Sie sind ganz normal gesund geboren. Das Einzige, was auffällig ist, sie sind mit ihrem Geschlecht unzufrieden. Vielleicht sehnen sie sich danach, zum anderen Geschlecht zu gehören. Möglicherweise behaupten sie sogar, dass sie das andere Geschlecht und daher im falschen Körper geboren sind. Aber es ist ganz wichtig zu wissen, es gibt keinen Test, keinen Gen- oder keinen Hormontest, mit dem man ein Transgender-Kind von einem anderen Kind unterscheiden könnte. Aus wissenschaftlicher Sicht ist Transgender etwas Vages. Es ist subjektiv, es ist ein psychisches Phänomen und es gibt keine objektive Diagnose. Als Ursachen für diese Dysphorie bei Kindern wird Selbst- und Identitätsunsicherheit aufgrund frühkindlicher Bindungstraumata, Erfahrungen mit stressbelastenden Situationen, zum Beispiel wenn die Scheidung der Eltern vollzogen wurde oder ein Elternteil gestorben ist, aber auch bei sexuellen Übergriffen in der Kindheit. 71-75% der betroffenen Kinder sind bereits schon vorher psychisch auffällig und vorerkrankt. Und auch Autismus und ADHS spielen eine nicht unerhebliche
Rolle. Man ist da noch in der Forschung, das ist noch nicht klar, was da eigentlich dann der Auslöser ist für diese Dysphorie. Aber allein wenn man sich schon vorstellt, ja, Kinder, die jetzt autistisch sind oder auch ADHS haben, die sind einfach schon an sich auffälliger. Ja, und dann sucht man halt schnell noch nach möglichen Erklärungen. Ja, und auch für das Kind, ja, ein Kind, das sich nicht anerkannt fühlt, sucht dann eben Anerkennung oder Beachtung, indem es sich zum anderen Geschlecht machen lässt. Aber das sind auch nur Hypothesen. Man ist da gerade dran, das zu erforschen. Im englischsprachigen Bereich ist man da auch schon sehr viel weiter als bei uns. Da habe ich festgestellt, also die Literatur ist meistens englischsprachig, die man da geliefert bekommt. Da ist noch Forschung nötig, auch an unseren Unis. Ja, wenn man nicht eingreift bei solchen Kindern, bei so Transgender-Kindern, zum Beispiel mit Identitätsblockern oder auch mit psychologischen Ermutigungen, dann verliert die Mehrheit der geschlechtsdysphorischen Kinder, es gibt so eine Zahl zwischen 61% und 98%, je nach Statistik, mit Einsetzen der Pubertät den Wunsch, das Geschlecht zu wechseln von selbst. Also es löst sich sozusagen auf mit der Pubertät. Greift man aber ein, dann erhöht sich das Risiko für psychiatrische Erkrankungen wie Depressionen und Angstzustände massiv. Meistens wissen die Kinder nämlich gar nicht, wer sie sein wollen, sondern nur, wer oder was sie nicht sein wollen. Ja, ein kleiner Exkurs zu diesen Pubertätsblockern. Das habe ich ja vorhin schon erwähnt, das sind Medikamente, die die Entwicklung eines Kindes in der Pubertät bremsen sollen zu einem gewissen Geschlecht hin. Mit dem Argument, dass eine Geschlechtsangleichung dann weniger traumatisch sei, wenn die normale körperliche Entwicklung unterdrückt wird, werden immer häufiger diese Pubertätsblocker empfohlen. Sogar unsere Bundesregierung tut es. Sie hat es ein bisschen verharmlost inzwischen. Vor einem Jahr war das noch ganz aggressiv. Jetzt muss man schon ein bisschen danach suchen. Aber es gibt das Regenbogenportal der Bundesregierung und da wird es als Maßnahme auch immer noch empfohlen. Es wird auch gerade dort auf diesem Regenbogenportal behauptet, dass die Auswirkungen solcher Medikamente vollkommen umkehrbar seien. Also es macht gar nichts, es ist einfach die Entwicklung geblockt, aber man kann das wieder rückgängig zu machen. Aber es gibt keinerlei Langzeitbelege dafür, die diese Behauptung stützen. Und interessanterweise wurde an dieser englischen Klinik, an dieser Tavistock-Klinik, eine Studie durchgeführt an Patienten, die keinen Pubertätsblocker genommen hatten. Da verzichteten nämlich bis zu 90,3% der Kinder dann später auf geschlechtsangleichende Operationen oder Maßnahmen. Und diese Studie, also man weiß, dass es die gibt, aber die wurde nicht veröffentlicht. Das will man ja auch gar nicht sagen. Ne? Und es liegen keine Hinweise vor, dass bei Pubertätsblockern keine Risiken vorhanden sind. Ganz im Gegenteil. Ich habe hier einige mal aufgeschrieben. Die Knochenentwicklung wird negativ beeinflusst. Es wurden zum Beispiel vermehrt Knochenbrüche beobachtet nach Einnahme der Medikamente. Dann hat es natürlich auch Auswirkungen auf die Körpergröße, auf die Organentwicklung und die Körperform. Ganz wesentlich, das weibliche Becken bildet sich aus in der Pubertät. Es wird gebärfähig, es wird breiter. Ja, bei einem Mädchen, das diese Pubertätsblocker nimmt, bleibt es schmal. Hat ganz schlimme Folgen für später, wenn das Mädchen dann doch eine Frau bleiben möchte. Und auch in der neuronalen Entwicklung gibt es Folgeschäden in der Persönlichkeitsentwicklung. Die Intelligenz kann abnehmen und psychische und emotionale Folgeschäden, also auch Zunahme von selbstverletzendem Verhalten und Suiziden ist beobachtet worden. Die Kinderpsychologen Bailey und Blanchard raten Eltern von Kindern, die sich noch vor der Pubertät befinden, Folgendes. Bestehen Sie fest, freundlich und geduldig darauf, dass Ihr Kind nach wie vor zu seinem Geburtsgeschlecht gehört. Sie sollten Ihrem Kind nicht erlauben, sich an Aktivitäten wie Crossdressing, also Kleider des anderen Geschlechts tragen oder Fantasiespielen zu beteiligen, bei denen es sich so verhält, als gehöre es zum anderen Geschlecht. Vor allem sollten Sie Ihrem Kind nicht gestatten, dass es sich gesellschaftlich an das andere Geschlecht angleicht. Als Christen haben wir vielmehr die Aufgabe, diesen Kindern von Gott als ihrem Schöpfer zu erzählen, der sie über alles liebt und sie wunderbar gemacht hat, so wie sie sind. Also das sage ich jetzt vor allem auch Ihnen als Christen, als christliche Eltern. Ich weiß, wir sind natürlich in unserer Gesellschaft mit Kindern und Jugendlichen konfrontiert, die diese Maßgabe nicht mehr haben, ja, die auf anderen Grundlagen und Voraussetzungen stehen. Ja, in der Jugend, wie schaut es da aus? Auch da ist die Zahl sehr gestiegen. Es ist eine plötzlich einsetzende Genderdysphorie, von der man hier spricht. Und man hat auch hier schon Studien gemacht und dieses Phänomen untersucht und herausgefunden, dass diese Jugendlichen in der Regel entweder zu einer Gruppe von Freunden gehörten, von denen mehrere oder sogar alle sich zur gleichen Zeit als Transgender identifizierten oder dass sie sich mit der Thematik intensiv in den entsprechenden sozialen Medien beschäftigten oder, und das ist ja wahrscheinlich, dass beides zutraf. Und das wird als sogenannte soziale Ansteckung beschrieben. Hier ist der soziale Druck besonders groß. Besorgte Eltern, die eine Geschlechtsangleichung nicht erlauben, werden oft als engstirnig und transphob bezeichnet. Es wird ihnen gesagt, dass Jugendliche, denen eine Geschlechtsangleichung verweigert wird, höchstwahrscheinlich Selbstmord begehen würden. So geben verzagte Eltern schließlich gezwungenermaßen ihre Einwilligung, weil sie doch lieber eine glückliche Tochter und nicht einen toten Sohn haben wollen. Doch der Kummer bleibt nicht aus. Die Berichte der Folgen der Maßnahmen, die vorgenommen werden, offenbaren tiefen Schmerz. Was sind das für Maßnahmen? Also zum Beispiel das Abbinden der Brüste bei Mädchen. Da wurde auch von den Mädchen selber geschildert, dass es zu Atembeschwerden führt. Die Lunge wird ja auch dadurch eingeschränkt, oder das, die Lungenkapazität. Dann die eingenommenen Hormone bergen das Risiko von Herzerkrankungen, Bluthochdruck, Blutgerinnseln, Diabetes und Krebs. Werden dann geschlechtsverändernde Operationen durchgeführt, sind diese nicht mehr umkehrbar und werden später bereut. Eine befreundete Krankenschwester von uns arbeitet in einem Klinikum, das auch solche Operationen durchführt, und sie erzählt immer wieder von herzzerreißenden Situationen nach den OPs, weil eben das neue positive Körpergefühl eben ausgefallen ist. Ja, es ist, aber man ist dann mit dem, man wacht dann auf aus der Narkose und weiß, jetzt ist die Entscheidung gefallen, jetzt ist es zu spät. Ja. Es ist daher angezeigt, die vorhandenen psychischen Probleme und die Ursachen des Wunsches nach Geschlechtswechsel genau zu betrachten und sie nicht vorschnell als Genderdysphorie zu diagnostizieren. Da ist auch ganz wichtig, dass man eben schaut, mit welchen Ärzten, mit welchen Psychologen spricht man darüber. Ebenso sollte man sich durch die Androhung von Selbstmord nicht unter Druck setzen lassen. Bei Kindern, die wirklich mit ihrem biologischen Geschlecht unzufrieden sind, wird die Geschlechtsidentitätsstörung in den allermeisten Fällen überwunden. Dies geschieht, wenn die Pubertät dann ihren natürlichen Verlauf nehmen kann und wenn dann das Testosteron bei Jungs oder das Östrogen bei Mädchen seine Wirkung entfalten kann. Kinder und Jugendliche sind beeinflussbar und unreif. Deshalb erlauben wir ihnen ja auch nicht, in anderen Bereichen große Entscheidungen zu treffen. Einige Experten sind der Ansicht, dass die Gehirne junger Menschen, was reifes, vorausschauendes Denken betrifft, erst mit 25 Jahren vollständig verdrahtet sind. Noch ein anderes Beispiel, Sarah. Sarah ist 19 Jahre alt und lebt in den USA. Im Alter zwischen 14 und 16 Jahren bestand sie darauf, als Junge angesprochen zu werden. Sarah hasste ihre Mutter, weil diese sich ihren Forderungen widersetzte. Sie beschuldigte ihre Mutter des Deadnamings, das heißt, sie hat eben weiterhin ihren weiblichen Namen benutzt. Sie war wütend, dass ihre Mutter ihr nicht erlaubte, sich die Brüste zu binden und Hormone zu nehmen, beziehungsweise keine Behandlung zwecks operativer Brustentfernung zuließ. Sie schrieb ständig online darüber, wie übergriffig sich ihre Mutter doch verhielt. Doch nun ist ihr klar, dass sie nie ein Junge war. Sie war unzufrieden mit den Stereotypen, Erwartungen und Zwänge, die damit verbunden sind, ein Mädchen zu sein. Und sie schreibt, Teenager-Mädchen werden heute dazu gebracht, alles an sich selbst zu hassen. Niemand von uns kann dabei gewinnen. Selbst die dünnsten, hellhäutigsten, hübschesten Mädchen finden im Spiegel einen Feind. Sarah ist inzwischen sehr froh, dass sich ihre Mutter ihr widersetzt hat. Kinder und Jugendliche brauchen besonderen Schutz. Sie wollen mit ihren Problemen ernst genommen werden und es sollten auf keinen Fall Maßnahmen ergriffen werden, die sie noch mehr in die Identitätskrise hineintreiben. Liebe und Geduld sind die Schlagwörter, die hier wichtig sind und mit denen wir sie darauf hinweisen sollen, dass Geschlechtsumwandlungen weder Ängste noch Selbstmordgedanken beseitigen werden. Umgreifende Hilfe und Heilung der Wunden aus leidvoller Vergangenheit gibt es, das wissen wir als Christen ja, nur beim Herrn, der sie bewusst so geschaffen hat, wie sie sind, nämlich als Mann und Frau. Ja, wie kommt es zu dieser Verwirrung? Aufgrund der zunehmenden Zahlen der Kinder und Jugendlichen, die eine Geschlechtsangleichung wünschen, muss man nach den Ursachen und Gründen fragen, die dazu führen. Das einmal die bewusste Verunsicherung. Nicht nur in den Medien, sondern vor allem auch in den Schulen erhalten unsere Kinder verwirrende Botschaften. Also da gibt es Mitschüler, es gibt aber auch Lehrer, die plötzlich vom Jungen zum Mädchen oder vom Mädchen zu Jungen oder vom Lehrer zur Lehrerin und so weiter werden. So wird die Vorstellung, der Mensch gehöre einem von zwei Geschlechtern an, hinterfragt, immer wieder. Insofern ist es durchaus berechtigt, eine genderorientierte Pädagogik als Verunsicherungspädagogik zu bezeichnen, deren Ziel es ist, Ordnungskategorien in Frage zu stellen und ihnen ihre Selbstverständlichkeit zu nehmen. Auch in Filmen, in Bilderbüchern, es begegnet uns so unterschwellig überall. Mein Mann hat den Barbie-Film schon erwähnt. Disney ist ziemlich gut da drin, subtile Botschaften zu senden, was die Möglichkeit betrifft, doch selbst entscheiden zu können, wer ich bin und wer ich sein kann. Ja, wie wird das erreicht? Durch Hinterfragen der von Gott gegebenen Schöpfungsordnung, vor allem der Zweigeschlechtlichkeit und aber auch der Umdefinition des Regenbogens. Durch Thematisierung der Vielgeschlechtlichkeit, Homo-, Bi-, Transsexualität wird immer mehr auch in den Lehrplänen verlangt, dass davon die Rede ist. Durch die Darstellung der Wandelbarkeit der Geschlechter anhand der Transsexualität und die bewusste Provokation durch Lehrer, die das Geschlecht wechseln. Durch Unterbindung von Diskussionen zu Ehe für alle oder Gleichstellungsmaßnahmen. Also es gibt eine Verfügung von der Bundesregierung, ist auch auf diesem Regenbogenportal zu finden, an die Schulen, dass eben gar nicht mehr darüber diskutiert werden soll, ob Ehe für alle zu hinterfragen ist. Also es darf jetzt kein Aufsatzthema zum Beispiel mehr sein. Das ist einfach so. Genauso auch die Gleichstellungsmaßnahmen. Und natürlich hat die Pharmaindustrie auch ein nicht geringes Interesse daran, dass das im Gespräch bleibt und auch, dass es diese Möglichkeit eben gibt, durch die Gabe von Hormonpräparaten einfach sein Geschlecht ändern zu können. Ein anderer wichtiger, hier habe ich ein paar Beispiele aus diesem Regenbogenportal. Man sieht zum Beispiel Vorschläge, was im zweiten Lebensjahr möglich ist. Ich habe es oben links gelb markiert. Also der Vater mit der zweijährigen Tochter soll wirklich auch nackt spielen und möglichst viel Gefühl auch zulassen. Dann es können Sie einfach selber mal so ein bisschen überfliegen, während ich weiter rede. Ich glaube, das geht beides. Ja, die Idee der feministischen Bewegung, davon haben wir auch schon gehört, dass Frauen in den Genuss der gleichen sexuellen Freiheiten kommen sollen und wollen wie die Männer, hat zur Sexualisierung der westlichen Kultur beigetragen. Pornografie ist allgegenwärtig und leicht zugänglich und mündet aber, und das ist besonders schlimm, in der sexuellen Belästigung und Beurteilung von Mädchen. Mädchen werden erbarmungslos nach ihrem Aussehen beurteilt und verglichen. Sollte ihnen die Aussicht nicht gefallen, für Männer verfügbar zu sein, in einem unnatürlich frühen Alter, dann werden sie als Mauerblümchen verspottet. All diese Zwänge tragen zu mangelndem Vertrauen in den eigenen Körper und mangelnde Unzufriedenheit mit der körperlichen Verfasstheit, die zu Persönlichkeitsstörungen, Scham, Ängsten, Selbstekel, einer negativen Körperwahrnehmung und einem negativen Selbstbild und zu selbstzerstörerischem Verhalten führen kann. So fragen sich zum Beispiel junge Mädchen, die noch keine sexuellen Erfahrungen mit Männern gehabt haben, ob bei ihnen ein anderes Geschlecht oder eine verborgene Homosexualität vorliege. Also ich kenne selber ein Mädchen, eine junge Frau, die sich das gefragt hat, ja, ich habe noch keinen Freund, stimmt mit mir was nicht. Ja? Aber das ist in unserer Gesellschaft so gefordert, dass man doch gewisse geschlechtliche Erfahrungen schon gehabt haben muss bis zu einem gewissen Alter. Ja, oder die Mädchen gelangen zur Schlussfolgerung, dass sie, wenn ein erfolgreiches Mädchen zu sein, bedeutet, wie ein Pornostar auszusehen und sie sich dann auch so verhalten sollten, ja, dass man dann lieber überhaupt gar kein Mädchen sein möchte. Oder diese Mädchen sind Opfer von sexuellen Übergriffen geworden, und da mag es doch sicherer sein, sich als Junge zu identifizieren. Aber nicht nur für die Mädchen hat es Einfluss, auch für die Jungs. Auf junge Männer wird ein ähnlicher Druck ausgeübt, einen idealisierten Körper zu haben, mit den ähnlichen fatalen Folgen wie bei den Mädchen. Denken wir an einen kleinen, kleingewachsenen Jungen, der vielleicht etwas unsportlich ist und als verweichlicht eingeschätzt wird, wie schnell wird er gehänselt oder gar gemobbt? Und wie viel einfacher wäre es doch in dieser Situation, ein Mädchen sein zu können, mag er sich fragen. Sofern er keine Bestätigung seitens der Eltern, seitens der Lehrer, seitens seiner Bezugspersonen erhält, dass er doch ein toller Junge ist. Oder ein Junge, der negative männliche Vorbilder in seinem Leben hat und daher Männlichkeit mit Gewalt in Verbindung bringt, beschließt, überhaupt kein Mann sein zu wollen. Eine verantwortungsbewusste Sexualerziehung vermittelt Kindern und Jugendlichen hingegen, dass wenn man mit Sex bis zum Erwachsenenalter wartet und Intimität so lange zurückstellt, bis man sich einer Beziehung, und ich sage eigentlich, bis man verheiratet ist, sich die Chancen auf eine erfüllende Beziehung erheblich erhöhen. Alles andere hat immer Konsequenzen zur Folge, also negative Konsequenzen zur Folge. Ein anderer Bereich, der zu Verunsicherung führt, ist der Zusammenbruch der Familien. Es gibt weniger stabile Rollenmodelle. Der Prozentsatz der Kinder, die zu Beginn des 21. Jahrhunderts nur mit einem Elternteil, meistens eben vaterlos, aufwachsen, ist beispiellos hoch. Immer weniger Kinder als je zuvor erleben die dauerhafte, stabile Verbindung ihrer leiblichen Eltern, die in der gesamten Zeit und vor allem in ihrer Entwicklungsphase zusammenbleiben. Immer weniger Kinder als je zuvor erleben Mutter und Vater als gesunde Vorbilder. Das führt zwangsläufig zu einem Anstieg von psychischen Störungen, verminderten Selbstwertgefühlen und Identitätsproblemen. Also da kann ich eine Reihe davon aus eigener Erfahrung aufzählen. Das gute Vorbild von Vater und Muttersein entfällt. Weiter kommt dazu, dass ein alleinerziehendes Elternteil den Spagat zwischen Familie und Karriere zu vollziehen hat. Die Kinder werden in Betreuungseinrichtungen abgeschoben und sind auf diese Weise der Beeinflussung und Indoktrination ausgeliefert. Kinder, die in der Sicherheit einer Familie mit Mama und Papa heranwachsen dürfen, haben nachweislich viel weniger psychische Probleme. Sie fühlen sich geliebt, wertgeschätzt und getragen. Ein vierter Punkt, das ist die Bekämpfung von Stereotypen. In zahlreichen Veröffentlichungen wird die aktive Bekämpfung jeglicher Zuschreibung von Merkmalen an ein jeweiliges Geschlecht gefordert. Was Mann und Frau typischerweise charakterisiert, soll mit bewusst untypischen Beispielen hinterfragt und dekonstruiert werden. Undoing Gender heißt dieses Verfahren. Eine befreundete Mutter hat mir erzählt von ihrem Zweitklässler. Die haben in der Schule das Thema Schnecken durchgenommen und die Lehrerin hat dann erklärt, Schnecken sind ja Zwitter und so wäre das doch bei den Menschen auch. Ja? Man kann sich immer ändern, wie man das will. Schnecken wie Menschen. Ja, in letzter Konsequenz bedeutet das auch die Verneinung des Vater- und Mutterseins. So ist es nur konsequent, dass die britische Regierung, aber inzwischen auch andere Politiker in anderen Ländern davon reden, dass es nicht mehr Vater und Mutter gibt, sondern Elternteile oder Eltern 1, Eltern 2. Wir haben davon ja auch schon gehört. In Kindergärten, Kitas und Schulen werden Bücher und Medien bereitgestellt, die Regenbogenfamilien und Familien, in denen Homo-, Bi- und Heterosexuelle leben, gleich behandelt werden oder erwähnt werden. Also es ist einfach das neue Normal. Schon Kleinkinder werden beeinflusst, damit sie nicht glauben, es sei selbstverständlich, einen Partner des anderen Geschlechts zu heiraten. Den Kindern wird nun beigebracht, dass ihr Papa sich eines Tages dafür entscheiden könnte, ihre Mama zu werden. Es sind zwei Bilderbücher, die sind auch auf Deutsch erhältlich. My New Mommy oder My New Daddy. In der Beschreibung dazu, wortwörtlich steht, das Leben ist so aufregend, wenn man 4 Jahre alt ist. Man lernt jeden Tag etwas Neues und die Dinge ändern sich ständig. Während Violet all diese Dinge lernt, steht sie vor der größten Veränderung ihres Lebens. Ihr Papa ist dabei, eine Mama zu werden. Ab jetzt wird das Leben für sie nie mehr dasselbe sein. Ja, was hier beschönigend dargestellt werden soll, erkennen wir auch in bitterer Konsequenz, dass eben für diese kleine Violet sich wirklich einiges zum Negativen ändern wird. Es könnte keine sicherere Methode geben, Kinder zu verwirren. Diese märchenhaften und verklärenden Geschichten entwachsen aus den Ideen feministisch-philosophischer Ideologien, die davon handeln, wie es ist, wenn ein Elternteil eine Gender-Angleichung vornimmt, hat keinerlei Bezug zu der traurigen Realität der betroffenen Kinder. Die Gender-Bewegung behauptet zwar, dass sich der Mensch nur dann individuell entfalten kann, wenn er frei von jeglichen Einengungen und gesellschaftlichen Zwängen ist. Was aber als große Freiheit beworben wird, ist nichts als Unterordnung unter neue Verbote und Normen. Die Autorin Birgit Kelle schreibt dazu, dass die Gender-Bewegung die Zerstörung als erklärtes Ziel propagiert, um den neuen Menschen aus den Ruinen wieder auferstehen zu lassen, falls er danach nicht verkrüppelt sein sollte. Vor dieser Zerstörung gilt es, unsere Kinder zu warnen und zu schützen, indem wir der Gender-Ideologie die biblische Wahrheit gegenüberstellen. Ja, das mühselige Beschäftigen mit der Gender-Thematik lässt uns als Christen ja manchmal aufstöhnen. Ich habe auch das im Vorfeld schon gehört, ja, muss das sein, muss ich mich damit überhaupt beschäftigen? Allerdings muss man sagen, bietet das ja auch eine Chance, weil die Fragen nach dem Woher und Wohin unseres Seins werden wieder neu gestellt und geradezu herausgefordert. Es ist uns klar geboten, die gute göttliche Schöpfungsordnung in Familie und Gemeinde zu thematisieren. Und je früher, desto besser. Dabei gilt es, die Gratwanderung zu meistern und unsere Kinder einerseits vor den Einflüssen der Gender-Propaganda zu schützen, andererseits sie aber auch darauf vorzubereiten, dass sie die Lügen durchschauen und Gottes Wahrheit entgegensetzen können. Und das gelingt nur mit einem gefestigten Charakter aus eigener Überzeugung. Anhand der biblischen Texte, Schöpfungsgeschichte, wir haben es ja vorhin schon gehört, oder zum Beispiel auch Psalm 139, können wir den Kindern zeigen, dass wir uns nicht aufgrund von Zufall entwickelt haben. Es stimmt nicht, dass wir lediglich eine spezielle Art von Säugetieren sind. So steht es in den Biologiebüchern für 5. und 6. Klasse. Gott hat Mann und Frau in seinem Bild erschaffen. Der Mensch ist Gottes Ebenbild und deswegen einzigartig. Gott hat Männer und Frauen, das haben wir auch vorhin schon gehört, bewusst in ihrer Zweigeschlechtlichkeit erschaffen, mit jeweils sinngebenden Aufgaben. Das ist doch eine gute Nachricht, die auch von der Last befreit, immer wieder nach neuen Identitäten suchen zu müssen. Ebenso können wir auch Gottes Gebote und Ordnungen erklären anhand der biblischen Texte. Sie sind uns gegeben zum Schutz vor Schaden, nicht um uns etwas Gutes vorzuenthalten, sondern eben uns eine gute Grenze, eine Sicherheit zu geben. Die Forderung zur Selbstbestimmung des Geschlechts ist ein Götzenbild der Gender-Ideologie, dessen Verehrung uns und unsere Kinder aus der Hand des liebenden Schöpfers reißen will und letztlich auch unsere Kinder auf diesem Altar dann opfern möchte. Ja, was gibt's für praktische Anregungen für Familie und Gemeinde? Ich denke, das liegt jetzt auf der Hand. Ich habe es auch auf das Blatt geschrieben. Familienandachten, und zwar von klein auf gute Kinderbibeln achten. Es gibt inzwischen auch da schon gegenderte Ausgaben. Eben da sollte man sehr gut vorher auswählen, was man da nimmt. Bibelstellen gemeinsam anschauen, die betonen, dass Gott ein guter Schöpfer ist und Mann und Frau von Gott gewollt und geschaffen sind. Aber auch die Sünde thematisieren. Warum wurde Gottes gute Schöpfungsordnung in Unordnung gebracht? Wer steckt da dahinter? Wie kommen wir da wieder heraus? Ja, Jesus ist unsere Rettung. Wichtige Verse gemeinsam auswendig lernen. Lieder singen, die auch das geschöpfliche Sein oder das wunderbare Geschaffensein betonen. Also dieses eine Kinderlied, das kennen Sie sicher auch, Vergiss es nie. Unsere Kinder haben sehr gerne das Lied gesungen, meine Füße hast du wunderbar gemacht, meine Hände oder mich hast du wunderbar gemacht. Wenn einem Kind sowas schon von klein auf mitgegeben wird, ja, dann hat es schon eine gute Grundlage für die Identitätsentwicklung. Das Kinderbuch Jesus und Gender gibt da auch sehr schöne Anregungen. Das ist jetzt zum Beispiel eine Seite daraus. Es sind da auch Bibelverse drin, die man dann immer wieder mit den Kindern anschauen und besprechen kann. Und natürlich auch das Gebet mit den Kindern, vielleicht für betroffene Freunde, betroffene Familien, betroffene Lehrer, aber auch für unsere Kinder. Und in der Gemeinde zusätzlich ist es wichtig, dass man das im Blick hat, dass man eben Seminare zu diesen Grundlagenthemen anbietet. Wer ist Gott? Wer ist Jesus? Was ist Sünde? Das Thema Schöpfung nicht nur einmal abhaken, alle 4 Jahre mal in den Plan nehmen, sondern es sollte sich immer wieder durchziehen, durch die Kinderstunden, Jungschaustunden, Jugendstunden. Auch hier muss auf das richtige Material geachtet werden. Entspricht es den biblischen Aussagen? Und Geburtstage, das gilt natürlich auch für die Familien, immer wieder zum Anlass nehmen, auch Gott zu danken, wie wunderbar er doch das Kind geschaffen hat. Ein anderer wichtiger Punkt sind die Vorbilder. Und als Vorbilder sind natürlich zuerst mal wir Eltern gefragt. Der Zeitgeist will uns einflüstern, dass Eltern gar nicht mehr in der Lage sind, Kinder zu erziehen. Aber man muss ja gar kein Erziehungsprofi sein, um sein Kind zu erziehen und wachsen zu lassen. Es bildet sich im Mutterleib. Ja? Also dann bildet es sich doch auch weiterhin in der Gegenwart der Eltern weiter. Das Kind braucht liebevolle Zuwendung ebenso wie Grenzziehungen. Ein Kind, das weiß, dass seine Eltern nur das Beste wollen. Und Eltern, die ebenso auch Gott gehorsam sind, weil sie wissen, dass er das Beste will. Ein solches Kind lernt, ein Nein zu akzeptieren. Ständig Süßigkeiten zu essen ist ungesund. Gemüse und Früchte dagegen erhalten Gesundheit und Widerstandskraft. Solche gelernten Lektionen helfen in den Auseinandersetzungen mit den Ideologien des Zeitgeistes eine klare Antwort und auch einmal ein endgültiges Nein zu akzeptieren. Innerhalb der Familie erfährt das Kind von den Eltern Liebe und Wertschätzung und immer wieder Bestätigung. Das geht in keiner staatlichen Einrichtung so gut wie in der Familie. Steht bei der körperlichen Entwicklung und Veränderung die Frage, was passiert mit mir im Raum, so rückt dann bei der Identitätsentwicklung die Frage, wer bin ich, in den Vordergrund. Spätestens mit der körperlichen Reifung wird die Frage nach Mann und Frau sein gestellt. Zur Entwicklung einer reifen Identität bedarf es einer Auseinandersetzung mit Männern und Frauen. Hierbei ist es wichtig, jungen Menschen die Freude am Mann- und Frausein zu vermitteln und ihnen zu helfen, darin zu wachsen. Dazu brauchen sie ein befragbares Gegenüber. Ein Gegenüber, das Gottes gute Gedanken auch vorlebt und Freude daran hat, es vorzuleben. Und es hat auch Konsequenzen bis in unseren Sprachgebrauch hinein. Also wir sollten eben als Eltern, als Mitarbeiter, als Lehrer auf diese Gendersprache verzichten. Und auch konsequent dann das generische Maskulin verwenden. Ich war mal ganz überrascht, in einer 6. Klasse hatte ich einen Lesetext und da ging es um Stühle innen und außen. Und dann meldet sich ein Junge und sagt, seit wann haben denn Stühle unterschiedliche Geschlechter? Und da ist mir erstmal das Absurde auch dieser Sprache aufgefallen. Also das war bei diesem Jungen schon so drin. Das, für uns ist klar, was gemeint ist, aber er hat an die Stühlinnen gedacht. Also völlig verwirrt. Ja, praktische Anregungen ergeben sich ganz klar. Freude am Mann und Frau sein, vermitteln und das Vorbild auch eindeutig vorleben. Wir hatten vorhin das Regretting Motherhood, eben nicht jammern über das Muttersein. Es ist etwas Schönes, Mutter oder Vater sein zu dürfen. Gottes gute Ordnungen vorleben, Gehorsam konsequent einfordern. Zeit für gleichgeschlechtsspezifische Aktivitäten nehmen, also Mama-Tochter-Tag zum Beispiel, Vater-Sohn-Ausflug. Also mein Mann hat zum Beispiel, als unsere Söhne 10 Jahre alt wurden, mit ihnen eine kleine Wanderung unternommen und in diesem Rahmen dann auch mit der Aufklärung begonnen. Einfach immer mal wieder schauen, wo kann ich mal was mit dem Kind Spezielles auch unternehmen. Und immer, immer wieder Lob. Auch für kleine Sachen. Loben, anerkennen, dem Kind zeigen, ich sehe dich, ich sehe, was du leistest, was du bist und du bist einfach wunderbar. In der Gemeinde ist es wichtig, dass in Kinder- und Jugendgruppen wirklich Mitarbeiter von beiden Geschlechtern vertreten sind. Ich weiß, dass es wirklich immer schwer ist, junge Männer auch da mit an Land zu ziehen, aber das ist wirklich für die Kinder und gerade für die Jungs wäre es sehr wichtig, dass auch männliche Mitarbeiter da sind. Die Mitarbeiter sollten ihre Vorbildfunktion ernst nehmen und sich darin auch gegenseitig unterstützen. Das heißt, dass man sich auch mal dann zurechtweist, wenn man eben merkt, da liegt eben gerade kein Vorbild vor. Eine gute, vertrauensvolle Beziehung zu den Kindern aufbauen, das kann man vielleicht auch außerhalb der Gemeinde machen, bei Aktivitäten oder gemeinsamen Festen und Feiern. Und Kinder- und Jugendgruppen könnten auch mal geschlechtsgetrennt geführt werden oder aufgeteilt werden. Das heißt nicht, dass man es immer machen muss, aber man kann auch mal sagen, jetzt machen wir mal nur eine Mädchengruppe zu dem Thema oder und Jungs getrennt. Ja, damit zusammenhängt auch die Sprachfähigkeit, gute Gespräche zu führen. Zu einer reifen Persönlichkeit als Mann und Frau gehört die Fähigkeit, dass man seine Gefühle angemessen zum Ausdruck bringen kann. Die innere Welt und alles, was von außen auf sie einströmt, zu unterscheiden, ist ein weiterer wichtiger Baustein in der Identitätsentwicklung der Kinder und Jugendlichen. Eine vertrauensvolle, geschützte Gesprächskultur im Elternhaus hilft, ehrliche Fragen zu stellen Und hier wird dann auch der Boden bereitet, der Jugendliche und junge Erwachsene befähigt, Salz und Licht in der Gesellschaft zu sein. Aber ebenso sollte auch ein respektvoller Umgang mit Andersdenkenden gepflegt werden. Kinder erfahren in der Regel zu Hause, wie über Transgender und Homosexuelle gesprochen und gedacht wird. Sie sollten frühzeitig lernen, dass Christen sich gegenüber Menschen, die anders sind, aus welchem Grund auch immer, keiner abfälligen Sprache oder zweifelhafter Witze bedienen. Erklären wir den Kindern doch, das haben wir ja vorhin auch schon gehört, dass Gott die Sünde hasst, aber den Sünder liebt, und beten wir mit ihnen für diese Menschen. Wir haben vorhin schon mal so ein bisschen die Thematik gehabt, wie gehe ich um mit solchen Klassenkollegen, die dann plötzlich auch mit dem anderen Namen genannt werden wollen, sollen. Ich denke, ja, das ist Respekt und Liebe da auch wichtig. Es ist eine Gratwanderung, sicher, aber provozieren sollten wir als Christen ja auch nicht. Ja. Und wenn sich das, die Anrede dann nicht vermeiden lässt oder es auch unter einem gewissen Druck steht in der Schule, dann kann man ja trotzdem seine Meinung kundtun und sagen, wie man als Christ dazu steht. Aber aus Respekt dieser gewissen Person gegenüber dann halt auch die Anrede verwenden, wenn sich's nicht vermeiden lässt. Ja, für die Familie ist es wichtig, dass man sich umfassend informiert, Begriffe erklären kann, dass der Gesprächsraum der Familie vertrauensvoll ist, dass unsere Kinder und Jugendlichen wissen, was ich daheim frage, sage, wird nicht nach außen getragen. Wenn Kinder Fragen haben, nicht einfach nur schnell zwischen Tür und Angel beantworten, sondern sich Zeit dafür nehmen. Wenn es eine komplizierte Frage ist, dann auch mal sagen, du, das besprechen wir heute Abend zusammen. Gesellschaftliche Themen auch immer wieder zur Sprache bringen und in der Diskussion zur Wahrheit hinführen. Im Auge behalten, was die Kinder lesen, was sie in der Schule lernen. Ja, und auch was sie im Internet so herumtreibt. Zur Schule nochmal ganz kurz, es ist wichtig, dass man die Elternabende besucht, dass man nachfragt, was die Lerninhalte sind. Der Lehrplan ist kein Gesetz. Und ich habe gerade auch in einem Buch, das über sich mit der Genderrevolution an den Schulen auseinandersetzt, den guten Ratschlag gefunden. Ich habe den, glaube ich, auch aufs Blatt genommen, dass die Schule ja einen Bildungsauftrag in einer pluralen Gesellschaft erfüllen soll und darf sich deswegen nicht zum Erfüllungsgehilfen von einzelnen Interessengruppen machen lassen, die ja oft auch eigentlich klein sind, die allein die Grenzen der Toleranz zu definieren beanspruchen. Gegenüber Lehrern, die ihre eigene sexuelle Orientierung stark thematisieren, um dem Vielfaltsaspekt Nachdruck zu verleihen, bestehen sie auf die pädagogisch gebotene professionelle Distanz und protestieren sie, wenn sie erfahren, dass externe Sexualpädagogen eingeladen werden, die Lehrpersonen nicht anwesend sein sollen. Letzteres ist in allen Bundesländern ein Verstoß gegen die in den Schulgesetzen aufgetragene Aufsichtspflicht des Lehrers. Also da kann man als Eltern schon auch was erreichen. Und es ist auch so, die meisten denken ja auch ähnlich wie wir. Also es verunsichert ja alle. Und wenn dann mal einer sagt, ich möchte das aber nicht, dann nicken gleich ein paar mehr dazu auch. Also das ist auch die Erfahrung, es muss einer mal den Mut haben, sich zu widersetzen oder zu widersprechen oder kritisch nachzufragen, und dann hat man meistens schon auch einige der anwesenden Eltern im Boot und nicht zuletzt zu vergessen auch die Lehrer. Also das ist so, dass ich
das aus eigener Erfahrung weiß, dass viele Lehrer da auch nur den Kopf schütteln, welche Vorgaben jetzt staatlicherseits gemacht werden und was umgesetzt werden muss. Es müssen nicht mal Christen sein. Ja. Ich habe hierzu zum Gespräch noch ein paar Buchempfehlungen. Das eine ist das Bilderbuch, das gibt es ja da auch zu kaufen. Es ist schön, ein Regenbogen zu sein. Dann das Buch Wer oder was bin ich? Ein Vater erklärt seinen Kindern Gender. Das ist ein sehr hilfreiches Buch für Eltern, also nicht nur für Väter, weil dieser Vater schreibt seinen noch kleinen Kindern Briefe und versucht da ihnen schon zu erklären, was vielleicht später mal auf sie einprasselt. Das ist sicher eine sehr gute Hilfe, die eigenen Gedanken zu ordnen. Dann das Buch von Miriam Both, Gespräche, die du mit deinem Kind führen solltest. Da geht es um Geschichten, und zwar für Kinder, aber auch für Jugendliche. Es ist so ein bisschen getrennt dann auch, die Aufhänger sind, um die Themen rund um Sexualität anzusprechen. Das Buch Bärenstark, das ist mehr so ein grundsätzliches Buch, was Eltern alles wissen sollten, was an guter Lehre wichtig ist, um sie den Kindern zu vermitteln. Und ich glaube, auch auf dem Büchertisch liegt das Buch Der, die, was. Das ist eigentlich nochmal auch eine gute Zusammenschau der ganzen Gender-Thematik aus christlicher Sicht. Ja, und für die Gemeinde gilt es natürlich alles auch. Auch hier wieder Kurse, Seminare anbieten. Und vor allem wichtig ist es, wenn man weiß, es sind Kinder in der Gruppe, die zu Hause nicht so die Möglichkeit haben zu reden, sich gerade für diese Kinder Zeit nehmen. Ja, und dann der allerletzte, ganz kurze Punkt ist noch die Sexualaufklärung. Die sollte natürlich zu Hause erfolgen, und zwar bevor es andere das tun. Liebevoll, wertschätzend, rücksichtsvoll und biblisch begründet. Da gibt es auch ein schönes Kinderbuch, das heißt Mama, Papa und ich. Das gibt es schon in weiß ich wie vielen Auflagen. Das gab es auch schon vor 30 Jahren, als wir das erste Mal Eltern wurden. Es erklärt sehr schön auch jüngeren Kindern schon, was passiert, wenn ein Geschwisterchen unterwegs ist. Ja, besonders aufmerksam sein, wenn Sexualaufklärung auf dem Stundenplan steht. Dann gibt es noch ein sehr gutes Heft, das heißt Power Girls und starke Kerle. Das bietet ein Schulungsmaterial für Kinder zwischen 10 und 13. Das ist eigentlich so in Kursen aufgebaut. Man kann das mit den eigenen Kindern machen, man kann aber auch zum Beispiel einen Jugendhauskreis sich mit anderen Eltern zusammentun und anhand von diesem Arbeitsheft arbeiten. Das sind sehr schöne, auch praktische Ideen, anschauliches Material dabei. Und auch da hinten habe ich ein Büchlein liegen, das heißt Mädchen, Mädchen, und da gibt es auch den Jungen dazu, Junge, Junge, wie du von Gott gedacht bist. Das ist ein Buch für Kinder und ihre Eltern geschrieben, um die Veränderungen kurz vor und während der Pubertät zu erklären. Ja, zum Schluss noch mal kurz zurück zu Kira und Sarah. Das Erleben dieser Mädchen und ihrer Eltern zeigt, dass eine konsequente Umsetzung der Gender-Ideen sich genau dem entgegensetzt, was Jugendliche für ihre Identitätsentwicklung brauchen, nämlich Liebe, Sicherheit und Klarheit. Man wird sich fragen, ob Gender Mainstreaming nicht gerade das provoziert, was es bekämpfen will. Wo Stabilität und Stereotypen lediglich vermieden oder abgebaut werden sollen, entsteht unweigerlich ein Deutungsvakuum von Mann und Frau sein. Heute sind Eltern, Mitarbeiter, Pädagogen herausgefordert, sich zu fragen, was Mädchen und Jungs wirklich und wirksam gerecht wird. Die Stärkung von Identität auf der Grundlage der christlichen Werte und die Liebe ist eine gute Vorsorge gegen jeden ideologisierten Unsinn. Und diese Orientierungshilfe sind wir unseren Kindern der nächsten Generation schuldig. Und es sei auch unser biblischer Auftrag, die gute Lehre immer wieder. Ja, danke schön.